Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Kipurile Europei.
Europäische Ansichten.
Lice Europei.
Mein Herz blutet natürlich, aber ich glaube nicht, dass man ein anderes Ergebnis hätte verhandeln können, weil diese Übereinkunft gibt uns eine langfristige Perspektive. Fast 30 Jahre, um sich von der Kohle zu verabschieden und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Energieunternehmen konzentrieren sich jetzt auf regenerative Energieerzeugung. Offshore-Wind ist ein extrem heißes Thema. Es ist ein Hauptprojekt bei Polens größtem Energieerzeuger. Alle sprechen nur noch von Wind- und Sonnenenergie.
Gewerkschaftsboss und Klimaexpertin. Kohleausstieg und Energiewende. Polens langsamer Abschied von der Steinkohleförderung. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
Ein kalter Wind fegt Laub über die schmale Straße. CrossFit Old Mine wirbt ein Plakat an einem alten Wellblechschuppen, gleich neben einer großen Kohlehalde. Ein Stückchen weiter bietet die Kneipe Alter Ego Bier und schlesische Wurst. Hinter den Dächern reckt sich ein alter Förderturm in den grauen Himmel. Kopalnia Wujek, Zeche Wujek, steht in weißen Lettern an einer großen alten Backsteinhalle. Davor ragt ein riesiges Kreuz mehr als 15 Meter in die Höhe. Gleich daneben liegt das kleine Bergbaumuseum. Ein alter Mann im dunklen Anzug, die Haare exakt gescheitelt, trägt drei Grablichter aufs Gelände. Er bleibt kurz stehen. Der Ministerpräsident hat unserem Museum einen Panzer gestiftet, erzählt er. Das Kettenfahrzeug wartet jetzt 200 Meter weiter. Regierungschef Mateusz Morawiecki sollte eigentlich den Panzer übergeben und auch noch am Kreuz einen Kranz niederlegen. Aber er kommt nicht. Der Kranz aus Tannengrün, darauf rot-weiße Blüten, wartet 10 Meter weiter auf einem Dreibein. Die Zeche Wujek ist ein nationales Denkmal. Als im Dezember 1981 die polnische Regierung das Kriegsrecht ausrief, besetzten Bergarbeiter die Zeche im oberschlesischen Katowice, der Metropole der polnischen Steinkohleregion. Das Jaruzelski-Regime ließ Panzer auffahren, 9 Bergleute wurden erschossen. Daran erinnert heute das große Kreuz und 9 kleine und demnächst der Panzer. Ein Stückchen weiter vertreten sich 4 Bergleute in Gala-Uniform die Füße. Schwarze Hosen und Jacken, goldene Knöpfe, blitzblanke Schuhe. Sie alle arbeiten hier sonst unter Tage.
Wir wurden gefragt, ob wir eine Delegation schicken, um den Kranz an der Gedenkstätte der gefallenen Bergmänner niederzulegen. Aber der Ministerpräsident ist nicht gekommen. Und bis jetzt gibt es noch keine Entscheidung, wer den Kranz in seinem Namen niederlegen darf.
Das Protokoll und die Politik. Wer darf die toten Bergleute ehren? Das ist hier die Frage. Seit mehr als einer Stunde warten die Kumpel auf eine Antwort. Einer zündet sich eine Zigarette an, blickt mürrisch. Er ist nicht gut, auf die Politiker zu sprechen, wie die meisten seiner Kollegen. Vor wenigen Monaten hat die Regierung bekannt gegeben, dass der Steinkohlebergbau in Polen keine Zukunft hat. 2049 soll die letzte Zeche schließen.
Wir fühlen uns schon ein wenig betrogen. Vor den Wahlen hat niemand etwas von einem Ausstieg gesagt. Im Gegenteil. Es wurde gesagt, das ist unsere Tradition, unser schwarzes Brot. Bloß dann mussten die Gewerkschaften einlenken.
Seit mehr als 120 Jahren holen Kumpel hier Steinkohle aus dem Untergrund. Früher hieß die Zeche Oheim, heute Wujek. Immer lieferte sie den Brennstoff für den Fortschritt. Wärme, Energie, Stahl. Das schwarze Gold hat die Region reich gemacht und die Bergleute stolz. Auch das zeigen ihre Uniformen. Am deutlichsten die Chakos, die dunklen Schachthüte mit den bunten Federbüschen.
Zielone ist Direktor.
Den grünen Federbusch trägt der Direktor, erklärt er. Orchestermitglieder den roten, einfache Bergleute den schwarzen. Weiß ist für den Vorarbeiter. So war es hier im schlesischen Bergbau schon immer. Geschichte und Geschichten. Jetzt soll ihre Zeche als eine der ersten dicht gemacht werden. Ein schlanker Mitfünfziger im dunklen Anzug winkt vom Museum herüber. Der Direktor der Zeche. Der Bergmann nickt. Eilt zu seinem Chef. Eine alte Backsteinmauer führt zum Personaleingang. Verblichene Streikaufrufe hängen am rostenden Metallzaun. Neben dem Eingang grüßen Gewerkschaftsfahnen. Daneben steht ein kaputter Cola-Automat. Gerade ist Schichtwechsel. Ein Mitarbeiter hält jedem Kumpel das Digitalthermometer an die Schläfe, kontrolliert die Temperatur. In den letzten Monaten gab es unter Tage viele Corona-Fälle. Wer aus der Zeche kommt, blickt erstmal auf den alten Panzer, das Geschenk des Ministerpräsidenten. Ein T-55 originalgetreu restauriert. Doch kaum einer der Kumpel beachtet das Kettenfahrzeug. Niemand hat uns bis jetzt erzählt, wie es weitergeht, sagt ein Bergmann schulterzuckend. Wir arbeiten einfach weiter und gucken mal, was die Europäische Union entscheidet. Denn von dort soll die finanzielle Unterstützung für den Ausstieg kommen. Die EU hatte im Dezember ihre Klimaschutzziele verschärft. Polen verhandelte hart. Um welche Summen es am Ende geht, wird sich noch zeigen. Aus dem sogenannten Just Transition Fund, dem EU-Fonds für den gerechten Übergang, möchte das Land mehr als 3 Milliarden Euro für Investitionen in der Kohleregion bekommen. Eine Subventionierung des Bergbaus ist dabei allerdings ausgeschlossen. Vor dem Großen Kreuz beim Gedenkkranz des Ministerpräsidenten warten immer noch die Bergleute mit ihren Federhüten. Der Direktor hat jemanden in der Ministerialverwaltung erreicht, aber wer den Kranz zum Denkmal tragen darf, wissen sie immer noch nicht. Also warten sie weiter, rauchen noch eine Zigarette. Warten sind wir ja gewohnt, witzelt einer. Jahrelang haben sie auf ein Energiekonzept der Regierung gewartet, vergeblich. Heimische Kohle garantiert Polens Unabhängigkeit, hieß es lediglich, und die Arbeitsplätze im Bergbau sind sicher. Seit einigen Monaten aber redet die Regierung immer häufiger über Atomkraft und regenerative Energien.
Die EU sagt, es gibt nur Unterstützung, wenn es eine Deadline gibt. Darum haben wir jetzt das Jahr 2049 als Ausstiegsdatum. Dann soll die letzte Tonne Steinkohle gefördert werden. Auf der einen Seite waren die Bergleute glücklich. Theoretisch sind bis dahin die Arbeitsplätze sicher. Aber ich persönlich kann mir Polen nicht ohne Kohle vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Atomenergie das alles ersetzen kann.
70% des polnischen Stroms werden heute noch in Kohlekraftwerken produziert. Es wird lange dauern, bis andere Energieträger die Lücke schließen, sagt der Bergmann. Er glaubt, dass er hier noch lange weiterarbeiten wird.
Wir schließen die Zeche nicht, wir restrukturieren sie. Das heißt, wir verschmelzen sie mit der Nachbarzeche. Unter der Erde liegen die Kohlevorkommen sowieso nebeneinander, also können die Bergbauarbeiten weitergehen.
Już na dole nie fedruję, Steiger jest mi trochę wstyd. Bluesa grom i bluesa czuję, białe ręce, czarny blues. Steiger jest mi trochę wstyd, lecz z robotą koniec już, no bo każdy wybiera coś.
Wladimir Schnowak ist Journalist und Schriftsteller. Er sucht seine Geschichten meist abseits der glitzernden Großstädte. Hier beobachtet Nowak die Veränderungen in der polnischen Arbeits- und Lebenswelt. In seinem Buch »Das Herz der Nation an der Bushaltestelle« reist er auch durch das schlesische Steinkohlerevier im Süden des Landes. Eine der am dichtesten besiedelten Regionen Polens mit jahrhundertealter Bergbautradition.
Großmutter Aniela wurde 1914 in einem Zimmer im Erdgeschoss geboren und kann sich an die schlesischen Aufstände noch dunkel erinnern. Sie hat seit ihrer Kindheit schwer gearbeitet. Kinder wurden nicht so geschont wie heute. Die gingen zur Arbeit. Mama hatte 7 Morgen bei Mikowów. Wir holten alles aus dem Klo raus, mischten es mit der Asche aus dem Ofen und zogen es in einem Karren aufs Feld, damit der Kohl etwas hatte, worauf er wachsen konnte. Bei den Pionteks gab es 11 Kinder. 7 starben. Damals waren Söhne wichtiger als Mädchen. Ein Sohn war der König. Ein neuer Bergmann war geboren worden. Der ging zur Schule, eine Tochter dagegen bekam keine Ausbildung. Die sollte ja sowieso heiraten. Vater Emanuel Piontek, Schießmeister im Bergbau, machte doppelte Schichten. Groß, dünn, fleißig, förderte er die Kohle auf den Knien als Oberhauer. Aniela sieht ihn immer noch, wie er am Ofen sitzt und das tote Söhnchen beweint. Dominik war 4 Jahre alt. Er hielt immer Ausschau, wann Papa von der Schicht kam. Zu Pionteks Zeiten kamen die Kumpel immer schwarz von der Grube. Im Bergwerk gab es noch keine Duschen. Piontek wusch sich in einer großen Schüssel. Als Dominik Papa kommen sah, rannte er die Schüssel holen. Doch jemand hatte die Falltür zum Keller offen gelassen. Der Kleine fiel hinunter und starb.
Ein Wohngebiet mitten in der alten Bergbaustadt Bytom, nur 15 Kilometer von Katowice entfernt. 4-geschossige, schmutzig-graue Blocks reihen sich aneinander. Dazwischen spärlicher Rasen, ein paar Bäumchen, vereinzelt Teppichstangen. Leise Stimmen dringen aus einer Parterre-Wohnung. Am Fenster nebenan blättert der Lack.
Hallo. Cześć.
Dzięki.
Dobra.
Oben im 4. Stock warten Kascha und ihre kleine Tochter an der Wohnungstür.
Hanusha, Mama?
Hanusha heiße sie, sagt die 2-Jährige schüchtern. Hanusha oder auch Hanja sind Koseformen von Hanna, erklärt Mama Kascha und bittet ins Wohnzimmer. In dem kleinen Raum drängen sich Ess- und Schreibtisch, Klappcouch, Sessel, Flachbildschirm, Stereoanlage, CDs und Kinderbücher. Dazwischen surrt ein silbrig glänzender Kasten, der Luftreiniger.
In automatic mode it reacts to the surroundings, but you can like speed it up if you need to.
Das Gerät springt automatisch an, wenn die Umgebungsluft zu schlecht ist, sagt Kaschas Ehemann Marcin. Das Ding läuft den ganzen Herbst und Winter bis hinein in den Frühling, ergänzt die 31-Jährige. Meist steht der Luftreiniger im Schlafzimmer der jungen Familie.
Als ich schwanger war, bin ich nur mit Atemschutzmaske zur Arbeit gegangen. Es gab Tage, an denen war die Luftverschmutzung fürchterlich hoch. Wenn die Luft zu schlecht ist, bleiben wir mit Hanja den ganzen Tag zu Hause, egal wie nervig das ist. Wir machen uns große Sorgen wegen der Luftbelastung.
Manchmal kommt selbst unser Luftreiniger nicht dagegen an. Dann ist die Luft hier drin nur 20% besser als draußen, erzählt Marcin. Gerne würde Kascha auch für ihre Tochter eine Atemschutzmaske kaufen. Aber mit ihren 2 Jahren ist sie dafür noch zu klein. Solche Masken gibt es erst für Kinder ab 4. Hanja zieht ein Kinderbuch aus dem Regal, krabbelt auf den Schoß ihrer Mama. Kascha und Marcin sind mit dem Smog groß geworden. Beide sind in Bytom aufgewachsen, Kascha hat in Katowice studiert, Marcin in Krakau gelebt und gearbeitet. Als sie sich entschlossen, eine Familie zu gründen und eine kleine Wohnung zu kaufen, fiel die Wahl auf Bytom. Zwangsläufig.
In Bytom, weil die Immobilienpreise die günstigsten im ganzen Land sind. Hier im Viertel ist es sogar noch billiger als in anderen Stadtteilen oder im Umland. Wir haben sogar Zuschüsse bekommen, weil wir hier eine Wohnung kaufen.
Es ist günstig, weil die Menschen Angst haben vor der Stadt, ergänzt Kascha. Angst, weil die Kohleschächte unter dem Zentrum regelmäßig dafür sorgen, dass die Erde oben drüber in Bewegung gerät. Und weil von Herbst bis Frühjahr ein beißender Smogschleier über der Region hängt. Denn ein Großteil der Einwohner heizt mit überalterten Kohleöfen, auch in den Wohnblocks. Kascha deutet aus dem Wohnzimmerfenster in die Dunkelheit. Der Block auf der anderen Straßenseite ist wärmegedämmt und frisch gestrichen in Knallfarben. Und trotzdem.
Die Leute heizen mit Kohle, auch hier im Block auf der anderen Straßenseite. Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich immer Kohle ist, weil die Farbe des Rauchs, der aus dem Schornstein kommt, sieht anders aus.
Nicht nur minderwertige Kohle landet in den Öfen, sondern auch alte Möbel oder Plastikmüll. Kascha und Marcin haben eine Gasheizung einbauen lassen. Auch ein Anschluss ans Fernwärmenetz wäre möglich, theoretisch. Dafür müssten aber alle Nachbarn zustimmen. Die beiden Eigentümerparteien im Parterre wollen aber nicht. Sie heizen nach wie vor mit Kohle.
Ja, myślę, że większość ludzi, jeśli dzisiaj jeszcze palą węglem, tak jak nasi sąsiedzi.
Ich würde nicht sagen, dass alle Leute, die noch mit Kohle heizen, sich kein Gas leisten können, sagt Marcin. Es ist ihnen einfach egal. Kohle ist heilig, fügt er hinzu. Im Herbst 2018 hatte die Warschauer Zentralregierung ein 25 Milliarden Euro Programm für saubere Luft beschlossen. Über 10 Jahre will man in ganz Polen den Austausch alter Heizungsanlagen sowie eine energetische Sanierung der Häuser fördern. Mehr als 4 Millionen Haushalte sollen davon profitieren. Zusätzlich haben einzelne Städte eigene Förderprogramme aufgelegt. Auch ein gesetzliches Verkaufsverbot für minderwertige Brennkessel sowie die schädlichsten Brennstoffe wie etwa Kohleschlamm wurden erlassen. Außerdem müssen an Tagen, an denen die Luft besonders belastet ist, Kindergärten und Krippen die Eltern auf die schlechten Messwerte hinweisen.
Ja, widzę, że to się zmienia.
Ich sehe, dass es sich langsam ändert. Leute in unserem Alter, Leute, die Kinder haben, sie wollen über das Problem diskutieren. Auf der anderen Seite, wenn geschrieben wird, dass die letzte Grube in Bytom geschlossen werden soll, dann gibt es oft gruselige Kommentare dagegen. Und dann geben Politiker enorm viel Geld für Drohnen aus, die Schornsteine kontrollieren. Und gleichzeitig lese ich auf Facebook den Post einer Frau, die schreibt, wenn ich bei der Stadt anrufe, weil ich sehe, dass mein Nachbar alte Möbel verbrennt, sagen sie dort, wir haben nicht genug Einsatzkräfte, wir können niemanden schicken.
Kascha schüttelt den Kopf. Auch Marcin bezweifelt, dass sich schnell etwas ändern wird.
Erst kürzlich hieß es, dass das letzte Bergwerk hier geschlossen werden müsste. Und sofort kamen Reaktionen wie, ja, aber was ist mit den Jobs für die Jugend? Als ob die jungen Leute wirklich unter Tage arbeiten wollten.
Każdy rok daje coraz więcej sił. Dotyka mnie niczym Bóg. Póki każdy luk dotyka mnie niczym Bóg. Będę to robił dopóty, dopóki będę mógł. Nie weźmiesz mi nic. Póki serca mi nie wyrwiesz, nie weźmiesz mi nic. Coraz więcej sił. Każdy rok daje coraz więcej sił. Dotyka mnie niczym Bóg. Póki każdy luk dotyka mnie niczym Bóg.
Jedes Mal, wenn Dominik Kolosch in sein Büro eilt, muss er an Václav Havel, Michail Gorbatschow und Lech Wałęsa vorbei. Die Kämpfer für die Freiheit blicken von einem Plakat an der Wand. Auch Kolosch hat über Jahrzehnte gekämpft für die Bergleute. Erst als junger Solidarność-Aktivist, dann als Chef der Sektion Steinkohlebergbau und jetzt als Solidarność-Boss der Region Schlesien. Der Mit-50er hat unzählige Streiks organisiert, musste aber auch der Schließung vieler Zechen zustimmen. Doch was im Sommer 2020 geschah, hat auch den kampfabrupten Gewerkschafter erstaunt. Vor einigen Monaten präsentierte uns der stellvertretende Ministerpräsident einen Plan, erinnert sich Kolosch. Alle Zechen sollten bis 2035 geschlossen werden. Blitzkrieg, sagt Kolosch auf Deutsch und meint die überraschende Attacke aus dem Regierungslager. Völlig unakzeptabel, befanden die Gewerkschaften und riefen zum Streik. Doch es war keiner dieser Streiks, wie sie die schlesische Kohleregion früher erlebt hatte, etwa 2015, als tausende Kumpel unter Tage protestierten, während über Tage die Sirenen heulten und die Bevölkerung auf die Straße ging.
2015 erhielten die protestierenden Bergleute sehr, sehr viel Unterstützung aus der lokalen Bevölkerung. Damals hatten wir eine viel stärkere Verhandlungsposition, weil wir die gesamte Bevölkerung hinter uns hatten. Heute sieht das anders aus. Die Medienkampagne gegen Kohle und Bergbau zeigt Wirkung. Und die Klimadiskussion natürlich auch. Es gibt einfach keine so große Unterstützung aus der Bevölkerung mehr.
Immerhin, Kolosch und seine Kollegen erreichten, dass die letzte Zeche erst 2049 schließen muss.
Mein Herz blutet natürlich, aber ich glaube nicht, dass man ein anderes Ergebnis hätte verhandeln können, weil diese Übereinkunft gibt uns eine langfristige Perspektive. Fast 30 Jahre, um sich von der Kohle zu verabschieden und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Einerseits. Andererseits ist Kolosch lange im Geschäft und viel herumgekommen, auch in ehemaligen Bergbauregionen. Er weiß also um die Mammutaufgabe.
Ich kenne Dortmund ein wenig, Lille in Frankreich, South Wales, Orte, an denen diese Transformation stattgefunden hat. Das sind heute Regionen mit einer relativ alten Bevölkerung und hoher Arbeitslosigkeit. Ich weiß also nicht, ob wir es schaffen, es besser zu machen. Aber immerhin, wir haben geschafft, die Ausstiegszeit zu verdoppeln von 15 auf 30 Jahre.
Die Vereinbarung sieht vor, dass alle derzeit beschäftigten Bergleute bis zur Rente weiterarbeiten können. Wo das nicht möglich ist, erhalten sie staatliche Unterstützung. Außerdem solle nach 10 Jahren die Vereinbarung noch einmal auf den Prüfstand, betont Kolosch. Das sei wichtig.
Dann wird eine ganz neue Generation diskutieren. Das kann dann in 2 Richtungen gehen. Entweder ist der technologische Fortschritt so groß, dass entschieden wird, dass man nach 2030 keine Bergwerke und keine Kohle mehr braucht. Oder der technologische Fortschritt zeigt, dass man für die Energiesicherheit weiterhin Kohle benötigt und dass man die länger ausbeutet als bis 2049. Aber das werden wir Alten nicht mehr verhandeln, sondern die nächste Generation.
Eine Hintertür hat sich die Gewerkschaft also offen gelassen. Doch auch der Ausstiegsplan selbst ist noch nicht gesichert. Denn Polen allein, so viel ist jetzt schon klar, benötigt für die Transformation erhebliche finanzielle Mittel, auch aus der EU.
Viel hängt davon ab, wie sich die EU jetzt verhält. Ob sie sich solidarisch zeigt mit der Region und genug Geld zur Verfügung stellt, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ich spreche nicht von vorübergehenden Jobs wie Bäume pflanzen, Rückbauarbeiten oder im Dienstleistungsbereich, sondern ich meine Investitionen in neue Technologien, in Digitalisierung, sodass junge Leute wie meine Kinder oder meine Enkelkinder nicht die Region verlassen müssen, um in anderen Ecken Polens oder Europas Arbeit zu finden.
Doch gibt es einen Plan B? Das fragen sich derzeit viele schlesische Kohlekumpel.
Es gibt einen Plan B in unserem Kopf. Aber wenn wir gezwungen sein sollten, Plan B anzuwenden, wäre es unglaublich schwierig, die Transformation durchzuführen, weil sie unter Marktbedingungen durchgeführt werden müsste. Und unter diesem Plan B würden die ökonomisch schwächsten Bergwerke nicht mal 10 oder 15 Jahre überleben. Es würde sehr schwierig werden.
Dominik Kolosch greift zu einem Schraubglas auf dem Besprechungstisch und lächelt. Wie schwarze Lakritze schimmern die Kohlestückchen in dem Glas. Ein schwarzer Hoffnungsschimmer für den Kohlegewerkschafter.
Das ist ein Produkt, das zu niedrigeren Emissionen führen kann, zu weniger Gestank in den Straßen. Es heißt blaue Kohle und es hat niedrigere Emissionswerte als Gas.
Blaue Kohle. Der Name rühre von der Verbrennungsfarbe, erklärt der Mitfünfziger. Diese Kohle verbrenne blau wie Gas, statt gelb-orange wie herkömmliche Heizkohle. Denn die blaue Kohle ist veredelt und verbrennt daher sauberer. Allerdings, die Sauberkeit hat ihren Preis.
Das Problem ist, die Herstellung ist sehr teuer. Eine Tonne blaue Kohle kostet 1200 Zloty, etwa ein Drittel mehr als herkömmliche Heizkohle. Das kann sich nicht jeder leisten. Es ist ähnlich wie bei dem Austausch der Öfen in Polen. Viele Menschen sind so arm, dass selbst das Clean Air Programm zum Austausch der Öfen nicht greift, weil die Menschen schlicht kein Geld haben. Wenn blaue Kohle staatliche Unterstützung erhalten würde, würde das quasi über Nacht zu einer Smogreduzierung führen.
Das Beispiel blaue Kohle zeigt aber auch, wie man es dreht und wendet. Der polnische Kohlebergbau bleibt ein Zuschussgeschäft.
Joanna war die geliebte Tochter des Steigers Krawczyk. Kindheit in der Gierek-Ära. Urgroßvater, Großvater, Onkel, Vater, Nachbarn, alles Bergleute. In ihrem Kindergarten kam ein Bergmann mit Federbusch, um die Kinder zu besuchen. Sie dachte, alle Männer seien Bergmänner. Weil in Bolesława 4000 Leute arbeiteten, das halbe Wajeska. Sie mochte den Geldtag, also den Zahltag. Bei uns fängt alles mit G an, lacht sie. Gruber für das Bergwerk, Geburtstag, wenn man ein Jahr älter wird, und ein Gorol ist ein Fremder. Joanna wartete auf Papa immer am Tor, dann schlenderten sie langsam heim. Am Kiosk kaufte sich Papa ein Bierchen und für sie gab es Schokoriegel und Orangeade, damit sie zu Hause nichts von dem Bier ausplauderte.
In einem Konferenzraum in Berlin-Mitte beugt sich Craig Morris ein wenig nach vorne, fixiert die Kamera.
Tatsächlich sind wir etwas dunkel, aber hallo da draußen. Willkommen im Webinar zur polnischen Energiepolitik.
Craig Morris begrüßt die Teilnehmer der Online-Veranstaltung. Morris arbeitet für Agora Energiewende, eine Denkfabrik, die nach Lösungen für die Energiewende sucht, national wie international. In der Fachwelt sorgt derzeit besonders Europas größte Kohlenation für Aufsehen.
Es tut sich sehr viel in Polen. Also ich gehe nicht darauf ein, weil sie kennt sich da besser aus.
Morris deutet nach rechts. Anderthalb Meter entfernt sitzt Dr. Joanna Mackowiak-Pandera. Morris blickt kurz auf die Uhr.
Dr. Pandera muss allerdings, sie musste den Flug umbuchen wegen der Pandemie und muss deswegen relativ zügig, also ich sag mal 11:15 oder so, muss sie bereits zum Flughafen?
Joanna Mackowiak-Pandera nickt. Wegen der Pandemie hat die Leiterin des Warschauer Thinktanks Forum Energie den Flieger statt den Zug genommen. Lieber eine Stunde in der Luft als 6 Stunden auf der Schiene. Jetzt bleiben ihr gut 90 Minuten für Vortrag und Fragen. Seit Jahren beschäftigt sich Pandera mit Polens Energie- und Klimapolitik. Die Mitvierzigerin hat das Warschauer Büro eines dänischen Energiekonzerns aufgebaut, war in leitender Position im polnischen Umweltministerium und bei verschiedenen Thinktanks beschäftigt.
When I started to work on energy issues like 15 years ago, we had 90% of coal.
Als ich vor 15 Jahren begann, mich mit der polnischen Energieerzeugung zu beschäftigen, basierte unsere Stromversorgung zu 90% auf Kohle. Alle waren überzeugt, wir sind reich. Kohle ist unser Schatz, unser polnisches Gold, das unsere Unabhängigkeit von Russland und anderen Staaten garantiert und für eine starke Gewerkschaft und Hunderttausende von Arbeitsplätzen sorgt. Aber das hat sich alles geändert, besonders in den vergangenen Jahren.
And now it has started to change, particularly last year.
Pandera startet ihre PowerPoint-Präsentation.
So, next slide, please.
Auf der Leinwand erscheinen einige Tortendiagramme.
Poland is very much attached to coal.
Polen ist immer noch sehr abhängig von der Kohle. 70% der Energieversorgung basiert auf Braun- und Steinkohle. Aber in jüngster Zeit steigt auch der Anteil der erneuerbaren Energien. Für 2020 gehen wir von einem Anteil von 14-15% aus.
Die Diagramme zeigen, der Kohleanteil am polnischen Energiemix sinkt kontinuierlich, teilweise bis auf unter 70% während des Lockdowns im Frühjahr 2020.
Die Regierung erklärt nun, dass die erneuerbaren Energien unsere Zukunft sind und dass wir in sie investieren müssen. Es gibt schon eine ganze Reihe von Unterstützungsprogrammen, auch zur lokalen Energieerzeugung.
Die Gründe für diesen Wandel sind ganz unterschiedlicher Natur, referiert die Energieexpertin. Zum einen ist da die CO2-Abgabe, die den Kohlestrom schlicht zu teuer macht. Die polnischen Strompreise zählen zu den höchsten Europas, worüber sich vor allem die Industrie beschwert. Die Bevölkerung will die Luftverschmutzung nicht mehr länger hinnehmen. Und auch der Klimawandel insgesamt spielt eine Rolle. Jahrelang hat das Thema in Polen kaum jemanden interessiert. Doch nach den dürren und schweren Unwettern der vergangenen Jahre habe ein Umdenken eingesetzt, beobachtet Pandera. Trotzdem war der plötzliche Ausstiegsbeschluss auch für die Energieexpertin eine Überraschung.
Das war wirklich bemerkenswert. Zum ersten Mal haben auch die Gewerkschaften dem Ende der Kohleförderung zugestimmt. Natürlich. Einerseits haben viele gesagt, das Datum ist unrealistisch. Aber wir wollen die Kohleförderung stoppen. Noch vor 2 Jahren haben bedeutende Politiker gesagt, wir haben noch Kohle für 200 Jahre. Also dieser Ausstiegsbeschluss, der ist schon bedeutend.
Denn immer noch hängen Zehntausende Arbeitsplätze am Kohlebergbau. Doch viele Zechen fahren nur noch Defizite ein. Sie sind vor allem in der staatlichen Polska Grupa Górnicza, der polnischen Bergbaugruppe oder kurz PGG, zusammengeschlossen. Deren Verlust belief sich allein im ersten Halbjahr 2020 auf fast 120 Millionen Euro, rechnet Pandera vor.
So many coal mines are extremely unprofitable.
Viele Zechen sind extrem unprofitabel. Die PGG hat aktuell das Problem, dass sie über keine Liquidität mehr verfügt. Sie wird aufgrund der Corona-Pandemie vom Europäischen Recovery Fund unterstützt. Aber die Probleme des Unternehmens sind struktureller Natur. Und jeder weiß, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das alles endet.
In Sachen Kohleausstieg geht es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie, beziehungsweise um das Wie weiter.
Die Kohleepoche ist zu Ende. Aber es ist noch nicht klar, was die Alternative sein wird. Die Regierung setzt jetzt sehr auf Atomkraft. Auch die USA ist daran sehr interessiert. Aber alle polnischen Energieunternehmen winken ab. Sie wollen sich nicht engagieren. Jetzt ist die Frage, sollte der Staat den Bau eines Atomkraftwerks übernehmen?
Pandera schüttelt den Kopf. Das kann sie sich eigentlich nicht vorstellen. Andererseits, die großen polnischen Energieunternehmen, an denen auch der Staat maßgebliche Anteile besitzt, haben sich längst anderswo engagiert.
Die Energieunternehmen konzentrieren sich jetzt auf regenerative Energieerzeugung. Offshore-Wind ist ein extrem heißes Thema. Es ist ein Hauptprojekt bei PGE, Polens größtem Energieerzeuger. Auch Orlen, ein weiteres großes Unternehmen, setzt auf Offshore-Wind. Alle sprechen nur noch von Wind- und Sonnenenergie.
Die Warschauer Energieexpertin lächelt, fast ein bisschen ungläubig. Der rasante Kurswechsel in Polen sorgt bei ihr immer noch für Verwunderung.
Es ist tatsächlich sehr merkwürdig.
Pandera blickt auf die Uhr, klappt ihren Laptop zusammen, greift nach der Tasche. Das Taxi zum Flughafen wartet schon.
Swojego najmilszego do bydła, a my sobie z Mateusem obydwa, obydwa. O mój Mateusie, sama ja się dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, szacher macher po cichu. O mój Mateusie, sama ja się dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, szacher macher po cichu. Swojego najmilszego dołowiec, dołowiec, a ja sobie z Mateuszem białowiec, białowiec.
O mój Mateusie, sama ja się dziwuję się z Mateuszem, całuję się za piecem.
Tomek schlendert durch die Mariazka, eine Fußgänger- und Kneipenzone im Zentrum von Katowice. Es ist später Nachmittag, wenige Tage vor dem Lockdown im Spätherbst. Studenten sitzen unter Heizpilzen, Decken auf dem Schoß, Bier in der Hand. Tomek heißt in Wirklichkeit nicht Tomek. Er möchte seinen richtigen Namen nicht nennen, denn er ist Bergmann und will keinen Ärger mit seinen Kollegen oder seinem Chef. Viele sehen es nicht gerne, wenn einer mit Journalisten spricht, schon gar nicht mit Deutschen. Die sind doch sowieso gegen unsere Kohle, heißt es. Der Mit-30er steuert ein Café mit Wintergarten an, sucht einen Platz ganz hinten in der Ecke, bestellt einen Tee. Die Kuppe seines rechten Mittelfingers schimmert tiefblau. Das ist unter Tage passiert, erzählt er. Ein Kollege wollte ihm eine Metallstange reichen. Dabei hat sich Tomek den Finger gequetscht. In ihrer Grubenbahn sitzen sie seit Monaten mit dem Rücken zueinander, aus Infektionsschutzgründen. Das macht die Kommunikation schwierig. 6 Kilometer rollt Tomek jeden Tag mit der Grubenbahn durch den Untergrund. Dann läuft er noch einmal 5 Kilometer durch die Schächte in 400 Meter Tiefe. Nach 1,5 Stunden ist er dann an seinem Abbauplatz. Sein Großvater, sein Vater, sein Schwager, alle haben unter Tage gearbeitet. Wir sind eine Bergmannfamilie, sagt Tomek. Und darum heißt seine Schwester auch Barbara, wie die Schutzheilige der Bergleute. Er greift zum Mobiltelefon, will uns ein paar Aufnahmen von seiner Arbeit zeigen. Eigentlich ist die Benutzung elektronischer Geräte unter Tage verboten, wegen der Explosionsgefahr. Eigentlich. Ein Lichtkegel tanzt auf dem Display durch die Dunkelheit. Schemenhaft ist ein Transportband zu erkennen, das Kohle befördert. Sie sehen, dass sie fast nichts sehen, witzelt Tomek und wischt weiter. Gut ein Dutzend Bergleute blickt rußverschmiert in die Kamera. Das ist unsere Brigade, sagt er. Wir halten richtig zusammen. Ihr Arbeitgeber ist PGG, die Polska Grupa Górnicza, die staatliche Kohleholding, in der mehr als 20 unverkäufliche Zechen zusammengeschlossen wurden. Gut 60.000 Kumpel arbeiten dort.
Es gab in letzter Zeit viel Druck auf unsere Zeche. Es hieß, sie sollte geschlossen werden, weil dort am wenigsten Bergleute arbeiten. Aber jetzt ist es das rentabelste Bergwerk der PGG, weil wir so motiviert sind.
Etwas mehr als 1500 Kumpel arbeiten in seiner Zeche. Doch Profit macht sie nur selten. Tausende Tonnen Kohle liegen auf Halde, warten auf Käufer. Die polnischen Kraftwerke importieren lieber Kohle aus Russland, die brennt besser und ist billiger. Monat für Monat rutscht die staatliche Kohleholding so tiefer ins Minus.
Man muss das von zwei Seiten betrachten. Die Regierung hat sich lange gegen Schließungen gewehrt, aber sie hat Fehler gemacht. Zechen wie Wujek, die hätten schon längst geschlossen werden müssen. Da lohnt sich die Arbeit einfach nicht. Wenn du 2.000, 3.000 Leute bezahlen musst und dein Unternehmen macht keinen Gewinn, dann ist es eine normale Sache, dass die Zeche geschlossen werden sollte.
Vor einem Jahr war Tomek noch optimistisch und vertraute der nationalkonservativen PiS-Regierung. Die verkündete immer wieder, Steinkohle sei der Energieträger Nummer 1. Kohle sei Polens größter Schatz, versicherte Präsident Andrzej Duda den Kumpel noch vor 2 Jahren anlässlich der internationalen Klimakonferenz in Katowice. Er werde verhindern, dass irgendjemand den polnischen Bergbau ermorde. Nicht mal 20 Monate später begannen die Ausstiegsverhandlungen zwischen Regierung und Gewerkschaften. Tomek schüttelt den Kopf.
Wir haben während der Verhandlungen nicht aufgehört zu arbeiten. Wir sind auf die Ebene 300 gefahren, die liegt etwas höher. Und sind dann nach der Arbeit aus Protest noch 5 Stunden in der Zeche geblieben. Einige Kollegen kritisierten, das wäre doch kein Streik. Aber wir wollten keine Verluste für das Bergwerk produzieren, sondern für unsere Sache kämpfen.
Er nimmt noch einen Schluck Tee. Regelmäßig informiert sie jetzt die Gewerkschaft über den Stand der Dinge. Viel Konkretes bekam die Kumpel bis jetzt aber noch nicht zu hören.
Einerseits sagen sie, sie garantieren Arbeit bis zur Rente, aber niemand kennt die Details. Nehmen wir mein Beispiel. Ich arbeite hier gleich um die Ecke. Die könnten mich dann in eine Zeche hinter Rübendick versetzen. Die ist viel weiter weg. Da müsste ich 1 Stunde länger fahren. Und wenn ich dann Nein sage, dann sagen sie vielleicht, wir haben dir Arbeit garantiert. Wenn du sie nicht annimmst, dann ist das dein Problem.
Er schüttelt den Kopf, faltet die Hände. In der Familie reden sie jetzt viel über alte Zeiten und die jetzige Situation.
Ich würde nicht sagen, dass wir diese Situation akzeptieren. Wenn unsere Väter und Großväter in Warschau demonstriert haben, tja, da hatten sie Eier. Da haben sie gekämpft. Sie waren entschlossen. Und was ist jetzt? Als wir im Bergwerk streiken wollten, da konntest du sehen, auf wen du zählen kannst. Ein paar jüngere Kollegen sagten, ach, das ist mir nicht so wichtig, ich kann doch auch woanders arbeiten. Andere haben nur geredet und nicht gestreikt.
Tomek zuckt mit den Schultern. Die Unterstützung bröckelt und der Lohn reicht kaum zum Leben. Umgerechnet 800 Euro bekommt er im Monat, zu wenig für die dreiköpfige Familie. Darum ist Tomek auch fast jedes Wochenende unterwegs. Er kachelt und fließt Badezimmer. Damit verdient er mittlerweile mehr als im Bergwerk. Tomek nimmt den letzten Schluck Tee, blickt auf die Uhr. Zu Hause warten seine Frau und die kleine Tochter.
Irgendwann muss ich entscheiden, wie es für mich weitergeht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass meine kleine Tochter, wenn sie mal einen Förderturm sieht, nicht wissen wird, was das ist.
Dann wird er ihr erklären, was das ist und wie es damals war, unter Tage, als letzter Bergmann der Familie.
Stare domy, stara ulica, wpisane w krajobraz życia. Na tej ulicy stara fabryka, strasząca postura dzika. Zniszczone czasem na dachach wpisane jest w krajobraz mojego życia. To mój dom, to mój dom, właśnie on, właśnie on.
Das waren damals Privilegien, Erholungshäuser, Päckchen an den Feiertagen. Am Barbara-Tag bekam jeder Mann eine Wurst, ein Brötchen und Zigaretten. Nach jeder Schicht konnte er ein Holzklötzchen zum Feuermachen mitnehmen. Von diesen Privilegien sind heute noch geblieben Kernseife, Arbeitskleidung, ein Block mit Marken für energiereiche Nahrung nach jeder Schicht für 4,50 Swati und ein halber Liter Milch täglich. Im Monat gibt es 20 Schichten. Also bringt Miguwa außer dem Lohn noch 10 Liter Milch und Markenblocks für 90 Swati nach Hause. Seine Frau kauft dafür Fleisch in der Kantine der Bergarbeiter. Im September bekommen die Kinder der Bergmänner Bleistiftgeld und 100 Swati für Bücher und Hefte. Dann gibt es noch eine halbe Tonne Deputatkohle, die die Bergleute zum Teil verkaufen. Das scheint viel zu sein. Doch der Elektriker Miguwa muss das Isolierband für die Kabel unter Tage von seinem eigenen Geld auf dem Markt kaufen.
Patrick Biawas blickt in den Himmel über Katowice. Die Wintersonne schimmert durch den grauen Dunst.
Die Farbe vom Himmel ist ein bisschen anders. Das heißt, heute wir haben sehr viel Smog.
Der 41-Jährige schlägt den Mantelkragen hoch, eilt über den Parkplatz zwischen großen Hallen hindurch. Früher stand hier eine Farb- und Chemiefabrik. Heute wirbt an dieser Stelle der Gewerbe- und Technikpark Eurozentrum um Investoren. 35.000 Quadratmeter Fläche, 3 Energieeffizienzgebäude, ein Passivhaus, etliche Produktionshallen.
Ja, das ist ein Beispiel, dass auch in Schlesien man kann ohne Probleme die grüne Technologien benutzen. Und die Leute gucken es und wir machen sehr viele Werbung.
Biawas deutet auf das Nachbargrundstück.
Ja, das ist ein Kontrast, sehen Sie.
An der Straße ziehen sich verrußte alte Backsteingebäude entlang. Braungelber Rauch steigt aus den Schornsteinen. Gleich gegenüber strecken sich 3 große Solarpaneele gen Himmel. Am Passivhaus funkeln futuristisch anmutende Photovoltaikelemente. Luft- und Wärmetauscher sorgen für besseres Klima. Private Investoren haben den Hightech-Park mit EU-Unterstützung errichtet.
Normalerweise müssen wir einmal pro Jahr die Filter austauschen, aber in Polen müssen wir es jedes Monat.
Zumindest während der Heizperiode. 1.000 Euro pro Filterwechsel, das ist der Extrapreis für die Energieeffizienz in der Kohleregion. Biawas lächelt, auch diese Ausgaben sind einkalkuliert, denn schließlich wird mit dem Gewerbepark Geld verdient, vor allem mit seinen technischen Angeboten.
Ein Labor, sogenannte künstliche Sonne, um die Solarkollektoren und Photovoltaik zu testen. Und wir haben auch Klimakammern, 6 Klimakammern.
Kuba, wpuść nas, proszę.
Biawas bittet ins Schulungsgebäude. Eigentlich ist er Jurist, arbeitete erst für die Stadtverwaltung in Krakau. Ihn faszinierte das Thema Energieeffizienz, die erneuerbaren Energien. Also plante er den Park hier in Katowice, überzeugte Investoren, kümmerte sich um EU-Förderung. Mittlerweile sprechen sich 67% der Polen für einen Ausbau der regenerativen Energien aus, sagt er. Darum belegen auch immer mehr Handwerker und Installateure Kurse im Schulungszentrum des Parks.
Also das ist unser Schulungszentrum hier. Wir haben hier verschiedene Technologien, 2 Arten von Wärmepumpen, 3 Arten von Solarkollektoren und auch 3 Arten von Photovoltaik.
Vor allem die Photovoltaik hat derzeit in Polen Konjunktur. bei der Bevölkerung. Mein Strom heißt das Programm, das die Regierung 2019 auflegte. 5.000 Spotty, umgerechnet knapp 1.200 Euro Zuschuss, bekamen alle Haushalte, die sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzten. Innerhalb eines Jahres wurden 200.000 Solaranlagen installiert. Sie speisen den Solarstrom direkt ins Netz ein. 80% der Strommenge bekommen die Haushalte dann gutgeschrieben und können ihn ihrerseits jederzeit verbrauchen. Bei den hohen polnischen Strompreisen rechnet sich so eine Solaranlage meist in 10 bis 11 Jahren. Mit energischen Schritten kommt eine Frau durchs Foyer, Pani Elu.
Moment mal, Pani Elu.
Jawas muss dreimal rufen, um sie zu stoppen. Elzbieta Duraj ist im Auftrag der deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer unterwegs, versucht Hightech-Firmen nach Katowice zu locken. Auch sie hat ihr Büro im Europark.
Also Schlesien, also mit Kohle, mit Gruben, mit dieser ganzen Schwerindustrie. Aber da hat sich wesentlich seit einigen Jahren verändert. Also viele, viele moderne Industrie, viele grüne Bereiche.
Und die neuen Firmen, sagt sie lachend, kommen gerne in den Innovationspark. Das Investitionsklima stimmt. Gut ausgebildete Fachkräfte, ausgeklügeltes Energiemanagement. Ein Ingenieurdienstleister aus NRW zum Beispiel hat hier seine polnische Niederlassung eröffnet mit 250 Angestellten. Draußen auf dem Parkplatz mustert Patrick Biawas wieder den Himmel über den Solarpanelen. Er ist immer noch grau, Kohlegeruch liegt in der Luft.
Es gibt Leute, die haben sehr viel Geld, zwei neue Wagen, aber sie brennen zu Hause Müll, weil das ist billiger und das kostet nichts und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Alles ist im Kopf.
Also muss er weiter Überzeugungsarbeit leisten, im Park um Investoren werben, auf der Straße für bessere Luft demonstrieren und im lokalen Parlament für seine Ideen streiten. Denn seit der letzten Kommunalwahl sitzt Biawas auch noch im Stadtrat von Katowice als einziger Vertreter der Grünen.
Hauptideen ist, dass zuerst brauchen wir eine gute Energiepolitik für Polen, dann brauchen wir einen Plan für Energiewende und danach brauchen wir sehr odważne, mutige Politiker.
Das waren die Gesichter Europas. Langsamer Abschied. Polen und die Steinkohleförderung. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Die Literaturzitate las Adam Nym. Sie stammen aus dem Buch Das Herz der Nation an der Bushaltestelle von Wodimir Schnowak. Die Redaktion der Sendung hatte Ursula Welter.